Ja, schön euch zu sehen, schön, dass ihr mich eingeladen habt, genau. Ich denke das normalerweise immer im Stillen und Heimlichen für mich selbst, aber in diesem Fall, finde ich, darf ich das schon sagen, ich glaube, Gott hat wirklich so einen roten Faden irgendwie durch diesen Gottesdienst gesetzt und ich kann da eigentlich dann auch direkt ja, drauf aufbauen. Aber zunächst mal, ich war vor ein paar Wochen schon eingeladen, vor 2 Monaten ungefähr und da konnte ich ja nicht kommen und ich bin sehr dankbar, ihr habt für mich gebetet, habe ich mitbekommen, genau am Tag zuvor vor diesem Gottesdienst ist mein Papa verstorben, es war ein bisschen angekündigt und von dem her, er hatte schon länger Krebs. Ich war froh, dass ich ihn in den letzten Wochen vorher ganz oft besuchen konnte und immer wieder die Zeit hatte für ihn. Und ich habe mir meistens irgendwie nur so eine Stunde eingeplant im Krankenhaus und daraus wurden 2 oder 3 Stunden. Und heute bin ich so dankbar dafür. Und ich schaue gerne auf diese Wochen zurück, bevor das alles, genau, bevor es so weit war. Und es hat mich auf die Fragen gebracht, die ich in letzter Zeit oft mir stelle, aber auch gerne weitergebe, nämlich einmal die Frage, was wäre, wenn ich eigentlich nur noch so 6 Monate zu leben hätte? Wie würde ich die Zeit gestalten? Oder auch, was wäre, wenn mein Gegenüber, mit dem ich gerade zu tun habe, vielleicht nur noch so 6 Monate zu leben hätte? Man muss jetzt nicht dann irgendwie direkt in diese Angst verfallen und ich meine, klar, wir wissen alle, dass es jeden Tag so weit sein kann, aber einfach dann so zu schauen, was ist denn eigentlich wirklich wichtig, was ist dran? Ich habe meine Predigt genannt, auf welches Leben willst du zurückschauen? Und vielleicht fragst du dich, was hat das jetzt mit allem vorher zu tun? Ich glaube, wir wollen alle ganz gerne auf ein Leben zurückschauen, in dem große Dinge passiert sind, wo wir selber Teil von etwas Großem waren, wo wir Teil waren von, ja, von der großen Sache Gottes, wo wir was mit ihm erlebt haben und wo wir was mit Menschen erlebt haben, wo wir Großes investieren konnten in Menschen, wo wir ja, die Zeit mit Menschen, ich sag mal, groß gestalten konnten auf eine besondere Art und Weise. Und das ist, glaube ich, so das, was wir uns alle wünschen. Gott tut Großes, Gott hat Großes vor und er ist wie dieser Seiltänzer wirklich, der, ja, wo wir einfach nur staunen können, was er kann. Aber er lädt uns ein, eben in diese Schubkarre hinein, mit ihm Großes zu tun und mit ihm zu wirken und mit ihm in dieser Welt was zu gestalten. Und da ist die Frage eben, ja, ob wir da mitgehen und was wir da ja, für Lektionen haben auf diesem Weg. Ich möchte heute über eine Frau sprechen, ich meine passend zum Muttertag. Frauen haben sehr, sehr viele Stärken, wo wir Männer uns was abgucken dürfen. Und ich glaube, vor allem die Männer wünschen sich oft, wenn sie sagen, auf welches Leben will ich zurückschauen, man wünscht sich, ja, dass da Heldenmut dabei war, dass man was Großes getan hat. Und manchmal sind es tatsächlich die Frauen, die was Großes tun. Und eine davon, über die möchte ich heute reden. Matthäus 26, Vers 6 bis 13. Ihr dürft gerne, wenn ihr eine Bibel dabei habt, sie auch aufschlagen, mitlesen. Matthäus 26, genau von Vers 6 bis 13. Jesus war in Bethanien bei Simon, dem Aussätzigen, zu Gast. Während des Essens kam eine Frau herein, die ein Alabastergefäß mit sehr kostbarem Salböl mitbrachte. Sie goss Jesus das Öl über den Kopf. Als die Jünger das sahen, waren sie empört. Was soll diese Verschwendung, sagten sie. Man hätte dieses Öl teuer verkaufen und das Geld den Armen geben können. Jesus merkte es und sagte zu ihnen, warum macht ihr es der Frau so schwer? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Arme wird es immer bei euch geben, aber mich habt ihr nicht alle Zeit bei euch. Als sie das Öl über mich goss, hat sie meinen Körper im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Und ich versichere euch, überall in der Welt, wo man die Freudenbotschaft bekannt machen wird, wird man auch von dem reden, was diese Frau getan hat. Vater, und ich danke dir für diesen Text und ich danke dir dafür, dass du ja dadurch zu uns sprechen möchtest. Und ja, da ist so viel drin, was wir auf uns anwenden dürfen, Herr. Und ich bete, dass ich das in Klarheit aussprechen kann. Amen. Ja, diese Frau, sie kommt zu Besuch bei einem Mann, der auch Jesus eingeladen hat, wo ein paar mehr Leute dabei waren. Und diese Frau taucht auf und wir merken nicht so richtig, warum sie oder ja, was da so im Hintergrund lag, was diese Frau eigentlich sonst so gemacht hat, ob sie überhaupt eingeladen war. Vermutlich nicht. Also für mich wirkt es eher so, als ob sie reinplatzt und einfach direkt ihre Aktion beginnt. Und sie nimmt ein Fläschchen, was sehr, sehr, sehr teuer war. Wir kommen da später noch drauf. Und sie geht zu Jesus. Und ich weiß nicht, ob sie gefragt hat. Sie schüttet es über seinen Kopf. Ja, so eine ziemlich komische Sache irgendwie. Aber Jesus macht klar, hey, das, was diese Frau getan hat, das ist eine riesengroße Sache. Von der wird man noch in 100, in 1000, ja in 2000 Jahren wird man noch davon erzählen. So groß ist das, was diese Frau gemacht hat. Und ja, wenn man in die Kultur hineinschaut, merkt man, okay, das, was sie gemacht hat, war jetzt nicht was ganz Komisches. Also es ging schon um etwas Besonderes, um eine Salbung, ja. Das kennen wir vielleicht höchstens noch von irgendwie von der Queen, wo die gesalbt wurde oder so. Also das passiert ja heute irgendwie doch selten. Vielleicht in Gemeinden salbt man noch eher auch bei Krankheit. Aber hier geht es darum, diesen Mann Jesus zu salben. Und das ist ihre Aktion, das, was sie vorhat. Und sie kommt da rein und wahrscheinlich sieht sie schon so die ersten Gesichter, die diese Frau anschauen und denken, was macht die da? Und die gucken das Fläschchen an, okay, es sieht schon teuer aus. Und dann geht diese Frau dahin und dann schüttet es sie über Jesus und alle sind so richtig kritisch. Und selbst die Jünger, die eigentlich Jesus so feiern, die vielleicht jetzt sagen müssten, ja, Jesus, du bist der Gesalbte Gottes, halten sich zurück. Sind leise, überlegen, war das denn richtig, was diese Frau gemacht hat? Und ich weiß nicht, wie sich diese Frau gefühlt hat, aber ich kann mir vorstellen, es war schon sehr, sehr unangenehm. Irgendwie so. Ja, sie kommt da rein und sie geht dahin und alle gucken sie an und irgendwie ist sie im falschen Moment da, irgendwie hat man das Gefühl. Ja, so, sie könnte vielleicht in dieser Situation so empfinden, ich breche die Sache ab. Ja. Hier mit den Leuten, mit den Zuschauern, mit dem kritischen Publikum, das brauche ich nicht machen. Aber sie sieht, dass es was Großes ist, was sie jetzt tun will. Und ich weiß nicht, woher sie es wusste, dass es dran ist, aber irgendwo wusste sie, das ist jetzt dran, das ist jetzt richtig, das zu tun. Und sie dient letztendlich der großen Sache Gottes. Ich glaube, wir alle wünschen uns hin und wieder mal, dass wir was Großes machen, dass wir was Großes bewegen in dieser Welt. Und diese Frau, sie bewegt was in dieser Welt. Aber für sie selber bedeutet es eigentlich erstmal, sich klein zu machen. Ja. Alle anderen sind überhaupt nicht begeistert von ihr. Und so mein erster Gedanke, etwas Großes zu tun, bedeutet für jemand anderen groß zu sein. Ja, nicht sich selber da groß zu machen, sondern letztendlich sogar jemand anderen groß zu machen. Nicht sich selbst in den Vordergrund zu stellen, nicht für sich selbst das alles zu machen, sondern diese größere Sache Gottes im Blick zu haben. Ich habe so eine Frage letzte Woche gelesen, die fand ich ziemlich cool. Was würdest du machen, was ist dir so viel wert, dass du dafür arbeiten würdest, ohne Geld zu bekommen oder ohne irgendeinen Vorteil daraus zu ziehen? Ich glaube, wir sind es so gewohnt, dass man die Dinge tut und irgendwo was dafür bekommt und das ist ja auch nicht verkehrt, aber was wäre, wenn das alles wegfallen würde? Was würde ich dann Großes tun wollen? Was ist letztendlich wirklich groß, unabhängig davon, wie es mir damit geht? Und diese Frau hat verstanden, das, was sie hier tut, das ist wichtig, weil es für jemand anders wichtig ist. Weil es nicht für sie selber in dem Moment wichtig ist, sondern weil es für jemand anders wichtig ist. Ich glaube, das, was wir an Müttern so irgendwo auch bewundern, ist das, dass sie ganz oft eben entscheiden, ich mache das, was jetzt für die anderen wichtig ist, ja, für die Familie wichtig ist. Und ja, und sie nehmen sich oft zurück und dann merkt man, okay, sie orientieren sich eben nicht an ihren eigenen Bedürfnissen, an ihrem eigenen Vorteil, sondern es geht irgendwo um was Größeres, um die Familie. Und so kann jeder Einzelne von uns das Größere sehen. Ja? Wir können einerseits immer überlegen, wie geht es mir damit, wie sieht es jetzt für mich aus. Und in dieser Unsicherheit hätte sie diese Frau sein können und bleiben können und dann irgendwie langsam zu Jesus laufen können und wieder weglaufen können. Aber ja, wenn sie da nur an sich gedacht hätte, dann hätte sie selber dieses große Erlebnis gar nicht gehabt. Und deswegen, etwas Großes zu tun, bedeutet für jemand anderen groß zu sein und zu sagen, es geht mir nicht so sehr um mich und was denken die anderen und was bleibt mir davon und was habe ich für einen Vorteil daraus, sondern was ist denn das große, die große Sache Gottes, die ich in dieser Situation tun kann. Ja, ein Beispiel aus dem Alten Testament, was mich da erinnert hat oder wo ich drüber nachdenken musste, ist der König David in der Situation mit Mephibosheth oder Mephiboset oder ja. Gerne eine Geschichte, die man mal zu Hause nachlesen kann in 2. Samuel ist es 9, genau, Kapitel 9. Der Hintergrund ist, dass der König Saul gerade verstorben war und David hatte schon lange diese Setzung, die Salbung gehabt, König zu werden. Und eigentlich hätte man sagen können, okay, jetzt geht er hin und jetzt gibt es nichts Wichtigeres als seine Feier. Und das Erste, was er macht, ist erstmal, er trauert über diesen Saul, obwohl der Saul ihn ständig verfolgt hat, obwohl der Saul ihm ständig Ärger gemacht hat. Und es war damals normal, dass man eben auch die Familie des alten Königs ausrottet, damit da nicht nochmal ein Nachfolger kommt. Aber das macht David nicht, sondern der König fragte, ist niemand mehr da vom Haus Saul, damit ich Gottes Gnade an ihm erweisen kann? Und dann sagt ein Ziba zu diesem David, ja doch, es ist noch ein Sohn Jonathans da, aber der ist eigentlich an beiden Füßen gelähmt, weil er auf der Flucht war und weil er eben auch schon erwartet hat, dass der David alle umbringen wird vielleicht. Also die Situation ist auf jeden Fall die, dass dieser Mephibosheth eigentlich für diesen Thron schon mal komplett ungeeignet war und überhaupt nicht mehr im Könighaus leben sollte. Und David, was macht er? Er holt ihn zu sich und er sagt, du sollst bei mir essen. Und der Mephibosheth ist so perplex, der sagt, wer bin ich, dass du einen toten Hund wie mich zu dir holst? Aber für David ging es noch um was Größeres. Nicht, weil er diesem Mephibosheth so sympathisch war, sondern er sagt, wo ist jemand, an dem ich Gottes Gnade erweisen kann? Wo ist jemand, wo ich das Große Gottes hineinbringen kann? Etwas Großes zu tun bedeutet, diese Frage sich zu stellen. Wo ist jemand, an dem ich Gottes Gnade erweisen kann? Und ich glaube, das ist so die Herausforderung für uns, genau das immer wieder zu tun. Ich habe vorletzte Woche mit einem Freund telefoniert und er hat mir erzählt von seiner Gemeinde und er hat gesagt, ja, er ist so enttäuscht und frustriert, weil diese Corona-Phase so lange schon geht und seine Gemeinde ist riesig groß und sie könnten so viel tun und bewegen in ihrer Stadt, aber irgendwie passiert da nichts und so richtig, er kann da auch nichts tun. Und es gibt so wenig Möglichkeit, in dieser Situation der Stadt zu dienen, weil die Gemeinde irgendwo um sich selbst dreht. Ich sage jetzt mal nicht, welche Gemeinde das ist. Aber er hat dann mit seiner Frau gesprochen und sie haben gesagt, okay, wir lassen uns nicht abhalten. Wir gehen in die Stadt und wir fragen mal nach und wir gucken mal, was können wir tun. Und sie haben sich beim Jugendamt gemeldet und sich letztendlich zu einer Pflegschaft für Kinder ausbilden lassen. Und ich fand es so stark, weil ich mir gedacht habe, ja, Enttäuschung kann einen auch so lähmen und zurückwerfen. Und dieser Gegenwind und diese Blicke anderer Menschen können dafür sorgen, dass wir sagen, hey, was soll das alles? Wozu soll ich das eigentlich machen? Vielleicht war auch diese Frau enttäuscht von den Jüngern, die überhaupt nicht sie rangelassen haben, die überhaupt nicht ihr die Möglichkeit gegeben haben. Ich meine, die Jünger hätten auch sagen können, Jesus, also du wirst jetzt gesalbt, da ist eine Frau, die hat sogar kostbares Salböl und das ist eine richtig tolle Sache und lasst uns das jetzt mal ordentlich feiern. Aber keiner von den Jüngern kam auf diese Idee. Und da kann man ganz schön enttäuscht sein und ich glaube, wir werden in unserem Leben sehr oft enttäuscht von Christen, von Gemeinde, von all den Menschen um uns herum, die auch mit Jesus leben, aber die irgendwie so anders sind, die vielleicht auch einen anderen Fokus oder eine andere Aufgabe von Gott haben, aber wo wir denken, hey, was soll ich machen? Ich kann irgendwie nichts bewirken, weil die anderen, ja, die sind da irgendwie dagegen, die sehen den Vorteil nicht, die machen nicht mit, die sind ausgestiegen. Auch so etwas, was einen sehr enttäuschen kann, glaube ich, sind Menschen, die schon mal Jesus nachgefolgt sind und die mit dir unterwegs waren und gesagt haben, ich gehe mit dir zusammen den Weg und wir reißen was für Jesus und wir wollen in der Welt was tun für ihn. Und irgendwann sind diese Leute nicht mehr da und irgendwann reden sie sogar mit dir und sagen, ja, und willst du nicht mal was für dich tun und warum machst du das immer noch? Und du hast das Gefühl, okay, irgendwie, ja, alle sind dagegen und was soll ich jetzt tun? Und so mein zweiter Gedanke, etwas Großes zu tun, bedeutet einfach diesen Gegenwind auszuhalten. Irgendwo zu sagen, okay, es gibt Menschen, die verlassen mich auf diesem Weg, die sind nicht dabei, die sind vielleicht auch nicht glücklich über das, was ich mache, aber darum geht es doch gar nicht. Ist Jesus glücklich über das, was ich mache? Freut er sich darüber? Ist er dabei oder ist er nicht dabei? Das ist die wirklich wichtige Frage. Und das ist ja mir immer wichtiger geworden, je mehr Menschen ich auf diesem Weg mit Jesus so verloren habe, wo ich gemerkt habe, okay, die gehen nicht mehr mit. Dass ich gesagt habe, aber ich will es nicht machen wie die anderen, sondern ich will mich fragen, wie sieht es eigentlich zwischen mir und Jesus aus? Gibt es irgendeinen Grund, ihn nicht mehr zu lieben? Und ja, diesen Grund gibt es für mich nicht. Und dann merken wir, diese Frau, sie hatte sich vorbereitet und sie hat ein teures Salböl gekauft. Ich habe so ein bisschen nachgelesen, dieses Narbenöl, das ist, kommt aus der Pflanze, die in den Bergen des Himalaya in der Höhe zwischen 3500 und 500 Metern wächst. Es ist ein überaus kostbares Öl. Die Narde gehört zu der Familie der Baldriangewächse, hat ausreichend kraftlösende Wirkung, hilft bei Schlafstörungen und emotionalen Blockaden. Sein Duft ist erbig, herb und streng. Der Text gibt den Wert des Öls mit 300 Denaren an. Der Denar ist eine römische Silbermünze und entsprach ungefähr dem Tageslohn eines Landarbeiters. Von diesem Lohn konnte ein Arbeiter in der Regel seine Familie ernähren. Also der 300 Denare entsprach circa einem Jahreslohn. Also nehmen wir mal einfach 35.000 Euro. So ist jetzt nicht das höchste Jahresgehalt, aber 35.000 Euro in einer Flasche. Ich habe mal, wir waren in München, meine Frau und ich, und da gibt es auch diesen sehr teuren Laden, Name fällt mir gerade nicht ein, auf jeden Fall gibt es da auch diese Whiskyflaschen und da sind die dann eingesperrt und da kostet eine 10.000 Euro und ich habe mir schon gedacht, also selbst wenn ich die hätte, ich weiß gar nicht, ob ich die trinken wollen würde, nee, irgendwie, also ich würde sie schon verkaufen, weil mit dem Geld muss man was anderes machen. Aber wer trinkt sowas, ja? Oder was macht man mit sowas? so Wertvollem. Ja. Und diese Frau, sie hat diese 35.000 Euro, wenn man so will, investiert und sie hat gesagt, ich kaufe dieses teure Öl und es bekommt Jesus. Und da sehen wir, ja, dass dieser Jesus ihr was wert ist. Entgegen all dem, was die anderen sagen, man hätte mit dem Öl ja auch dies und jenes machen können. Und diese Frau sagt, ja, man hätte alles Mögliche damit machen können, aber Jesus ist es mir wert. Jesus ist es mir wert, so viel zu geben. Und ja, ich liebe das Wort heilig, weil also die Bibel sagt, Gott ist heilig, wir sollen heilig sein. Und heilig ist, ich habe lange gedacht, ja, was ist heilig? So heilig, das, da denkt man an vielleicht irgendwie goldene Gegenstände in irgendeiner Kirche und man geht rein und man ist irgendwie besonders angezogen. Aber heilig bedeutet letztendlich wirklich dieses Besonders. Es ist wichtig, es ist gewichtig. Ja? Das hebräische Wort ist auch dasselbe für Gewicht, ist auch dasselbe Wort für schwer. Wenn etwas schwer ist, ist es auch Kadosch. Und ich finde diesen Zusammenhang so toll, weil was ist dir wirklich wichtig? Was hat in deinem Leben Gewicht? Ist auch die Frage, was lässt du in deinem Leben auch schwer sein? Wo guckst du, dass es in deinem Leben besonderes Gewicht bekommt und dass es dir aber auch was kostet? Etwas Großes zu tun heißt auch drittens, es sich etwas kosten zu lassen. Ja, was ist etwas wert, was einem nichts kostet? Ich habe immer wieder Bücher geschenkt bekommen und ich muss zugeben, irgendwann habe ich mir weniger Bücher gewünscht, weil wenn ich einfach so Bücher geschenkt bekomme, sind sie mir nicht immer dasselbe wert. Ich muss was dafür geben, damit ich merke, okay, das Buch ist was wert und ich lese es. Ja. Von dem her, was einem nichts kostet, ist einem nichts wert. Und diese Liebe von dieser Frau zu Jesus, dieser Glaube, kostet ihr was. Und sie lässt ihn sich was kosten. Und die Frage ist, ja, wo lassen wir uns den Glauben noch was kosten? Letztendlich kann das ganz, ganz weit gehen. Es kann bis dahin gehen, dass wir für diesen Glauben sterben. Ich liebe diese Legende über Petrus, der um das Jahr 65 herum aus Rom geflohen sein soll, nach der Legende. Und die Gemeinde hat ihm quasi auch geraten, irgendwo, okay, du wirst verfolgt und man wird dich finden. Also geh, er geht, er verlässt die Stadt, er ist aus den Stadttoren raus. Und dann begegnet er Jesus und er fragt Jesus, Domine, quo vadis, wohin gehst du her? Und Jesus sagt, ich gehe wieder nach Rom, ich lasse mich kreuzigen. Und Petrus merkt, jetzt ist die Zeit, Jesus nachzufolgen. Jetzt ist die Zeit, zurückzugehen in diese Stadt, dort zu bleiben, bis ich gekreuzigt werde. Und ja, wir wissen nicht, wie es gelaufen ist, aber wir wissen doch, dass er ganz bestimmt auch als Märtyrer für seinen Glauben gestorben ist. Und für uns bedeutet es im Alltag, glaube ich, ganz oft nicht, dass wir für unseren Glauben sterben, aber in uns muss immer wieder mal was sterben. Ja. Ich merke es ganz oft, wenn ich im Konflikt mit meiner Frau über meinen Schatten springen muss. Und manchmal habe ich die besten Erklärungen dafür, warum ich gehandelt habe, wie ich gehandelt habe. Ja, ich kann das super gut erklären, besser als ich das mir bewusst war. Also ich schaffe es dann einfach, Hintergründe zu erörtern. Und manchmal wäre es einfach gut zu sagen, sorry, Schatz, war schlecht von mir. Okay, einfach war schlecht von mir. Ja? Muss ich noch üben, gebe ich zu. Aber das ist so ein Punkt, zu sagen, okay, ich sterbe jetzt mal kurz. Mein Stolz stirbt jetzt mal kurz. Ich sterbe jetzt mal kurz und ich gebe was auf. Ich gehe den schweren Weg und ich lasse mich was kosten. Und ich merke, manchmal ist der Preis gar nicht mal so hoch. Ja, manchmal müssen wir gar nicht so viel aufgeben und wir können mit sehr, sehr wenig Aufwand doch den Willen Gottes tun. Und ich war ja sehr angetan von einer Aktion bei einem Seminar. Wir haben über den Kurs, den ich mache, beziehungsweise ja, das Praktikum, was ich mache, hatte ich einen Kurs und dann ging es darum, wir sollten einfach 15 Minuten in unserem Ort Müll sammeln als Dienst für unseren Ort. Und ich habe das gemacht und ich will mich da jetzt gar nicht loben, ich war einer von 30. Mir ging es nur darum, mir ist aufgefallen, wie einfach dieser Schritt war, was für andere zu tun. Es muss gar nicht immer diese große Sache sein, sondern man kann mit sehr, sehr wenig Aufwand diesen Schritt nach draußen wagen und ja, für sein Glauben einen Preis bezahlen und was Kostbares tun, es sich was kosten lassen. Und das ist sowas, wo wir Gott fragen dürfen, Herr, was hast du vor mit mir? Was hast du vor jetzt mit meinem Glauben? Ich fürchte das manchmal so, oder das ist so mein Empfinden, dass während Corona irgendwie wir so den Glauben ganz gerne als etwas sehen, was wir halt nach innen vertiefen können, aber nach außen irgendwie gerade nicht leben können. Und das stimmt ja zum Teil auch. Wir haben nicht die Gelegenheiten, die wir vor Corona hatten. Wir können jetzt nicht, also wir können schon in die Stadt gehen und Leute in den Gottesdienst einladen, aber es hat nicht denselben Effekt. Und trotzdem ist unser Glaube eben nicht in der Lagerhalle und wir lassen ihn auf Reserve und wir warten, bis irgendwann mal Lockdown vorbei ist, sondern wir sind jetzt ausgestattet und wir sind jetzt gefragt, unseren Glauben zu leben, etwas Großes zu tun. Und das heißt eben einfach, ja, ganz praktisch auch zu werden. Die Jünger hatten eine andere Vorstellung davon, was man mit diesem Öl machen soll. Ich meine, ich verstehe das vollkommen. Ja, so bei 35.000 Euro muss man sich schon fragen, hätte es nicht ein billigeres Öl auch getan? Ja. Und Jesus, er macht aber klar, in dieser Situation war es das Beste, was diese Frau machen konnte. Ja. Und das sagt Jesus, glaube ich, nicht, weil er irgendwie ein Problem hat, wenn wir uns um die soziale Frage kümmern und er möchte nicht, dass man sich um Arme kümmert. Also das ist alles wichtig, das sagt Jesus auch, die Armen habt ihr alle Zeit bei euch. Aber was diese Frau hier getan hat, war nicht verschwendet, weil ich bin absolut exklusiv. Ja? Mich gibt's nur eine bestimmte Zeit lang. Ja? Ihr kennt wahrscheinlich alle diese Angebote, nur noch für kurze Zeit. Meine Frau und ich gucken immer wieder mal auf eBay Kleinanzeigen und dann sind da auch Sachen und die stehen da ein paar Tage drin. Ja, und irgendwann ist es weg. Irgendwann hat sich's jemand geschnappt und dann ist es vorbei. Es gibt auch bei Jesus etwas zu verpassen. Wir können Jesus verpassen, wir können die Momente mit ihm verpassen. Und Jesus sagt, schau mal, ich bin das Beste, was dieser Welt passiert ist. Ich bin einzigartig und ihr habt mich nicht alle Zeit bei euch. Schätzt diese Zeit mit mir. Und diese Frau, sie schätzt es. Und das, was sie tut, ist nicht verschwendet, weil indem sie es zu Jesus investiert, gewinnt es an Wert. Es bekommt nochmal Bedeutung. Jesus, er wertet es sogar auf. Er sagt, ja, diese Sache ist jetzt nicht nur für jetzt relevant, sondern sie ist auch noch voll lange. Sie wird immer, immer relevant bleiben, weil du hast es für mich gemacht. Diese Frau hat es für mich gemacht. Und es ist die Frage, die wir uns immer wieder stellen dürfen. Das vierte, etwas Großes zu tun, bedeutet, an Jesu Seite zu dienen. Machen wir die Dinge, die wir tun, eigentlich noch für ihn? Das ist was wir uns immer wieder fragen dürfen. Was ist unsere Motivation in unserem Tun? Was ist meine Motivation in meinem Alltag? Was ist meine Motivation, wenn ich in der Gemeinde etwas mache oder in der Familie? Und die Motivation sollte nicht sein Frust oder Druck, weil alle es erwarten, weil ich was dafür bekomme. weil ich es besser machen will als alle anderen, weil ich es denen zeigen will, weil irgendjemand mich irgendwann mal hier haben wollte und deswegen bin ich halt noch hier. Nein, sondern wie sieht's aus zwischen dir und Jesus? Etwas Großes zu tun bedeutet, an Jesus Seite zu dienen. Wie steht es um diese Liebe zu ihm? Und das ist was, wo ich merke, da muss man immer wieder, ja, neu sich diese Frage stellen, wie sieht es eigentlich aus zwischen mir und Jesus? Wir können so sehr vertieft sein in irgendwelche Aktionen, dass wir ihn ganz vergessen oder beiseite lassen. Und ich glaube, ja, zu dieser Anfangsfrage, auf welches Leben willst du zurückschauen? Ich glaube, das beste Leben, auf das man zurückschauen kann, ist das, wo Jesus nicht an Wert verloren hat, wo Jesus wichtig geblieben ist, wo er dabei war, wo wir das Richtige zur richtigen Zeit getan haben. Warum? Ja, weil er dabei war. Ich merke, wenn ich mir Zeit nehme morgens, einfach auch gar nicht lang, manchmal habe ich verschlafen und dann gibt es keine Bibellese mehr, aber wenn ich mir Zeit nehme und sage, okay Gott, ich weihe dir diesen Tag, Jesus, du sollst dabei sein, dann macht es einen Unterschied, dann gibt es dieses Timing, das richtige Timing für die richtige Aktion, dann höre ich hin und wieder mal, okay, jetzt ist es dran, jetzt ist es gut, jetzt darf ich hier so dienen. Man könnte diese 35.000 Euro auch anders investieren. Und in einer anderen Situation wäre das vielleicht sogar genau das, was Jesus will. Ja, in einer anderen Situation wäre das was, wo Jesus absolut zustimmt. Aber dieses Timing, das kriegen wir nicht alleine raus. Das kriegen wir nur raus, wenn wir mit ihm unterwegs sind, wenn wir ihn fragen, wenn wir an ihm dran sind, wenn wir an seiner Seite unterwegs sind. Ja, ich bin am Ende von dieser Predigt und mein Wunsch ist einfach, dass du dir nochmal Gedanken machst. Vielleicht schließen wir kurz die Augen und du kannst mal so dein Leben ja scannen, du darfst mal so ein bisschen deinen Alltag beobachten. Wofür nimmst du dir viel Zeit? Wo versuchst du etwas vielleicht auch wertvoll zu machen, dass es gut ist, dass es gelingt, dass es ja ein gutes Ergebnis ist. Und dann kannst du dich fragen, ist das auch etwas, was mit mehr zu tun hat als mit mir selbst? Ist es etwas, was mit mehr zu tun hat als mit meinem Vorteil? Und an wen denke ich, wenn ich diese Sachen mache? Und wie denkt Jesus eigentlich darüber? Ist Jesus dabei? War Jesus vielleicht mal dabei? Und wie wäre es, ihn einfach ganz neu einzuladen? Und wenn du hier bist und sagst, ich möchte einfach ganz neu Jesus auch in diese Sache, in diese Situation, in diese Aufgabe einladen, dass du kurz deine Hand heben, dann will ich für euch beten. Ist da jemand da? Danke. Herr, ja, du gerätst so schnell aus den Augen und manchmal, ja, sind auch alle Menschen so anders unterwegs und wir sehen gar nicht mehr, was du mit uns tun willst. Aber du hast versprochen, dass du ja mit uns den Weg gehen willst. Wenn wir dir nachfolgen, dann führst du uns auch. Dann heißt es auch, dass du da bist und dass du dabei bist und dass das, was wir tun, bedeutungsvoll sein darf, dass es groß sein darf, weil du groß bist. Und ich danke dir dafür, dass viele hier schon so viel investiert haben, geopfert haben für dich, so viel Liebe und Hingabe hatten, so viel Engagement hatten, so viel auch getan haben, was vielleicht niemand gesehen hat, aber du hast es gesehen, Herr. Und ich bete und ich bitte dich, dass wir in all dem diese persönliche Beziehung nicht aus den Augen verlieren, dass wir die Dinge immer noch für dich machen können, mit derselben Liebe oder mit noch einer stärkeren Liebe, Herr. Ich bete, dass diese Liebe zu dir immer tiefer wird, egal, wenn auch Menschen neben uns Umwege gehen, dass wir uns nicht davon ablenken lassen, Herr. Herr, und so bitte ich dich, dass du uns die Kraft schenkst und auch hilfst, den Fokus immer wieder zu setzen, dass wir mit dir Großes tun, was manchmal vielleicht klein aussieht, aber was groß ist, weil du dabei bist, weil du es groß machst, weil es für dich groß ist. Herr, und so bitte ich dich, dass du jeden Einzelnen segnest, diese Entscheidung immer wieder neu zu treffen, damit dein Name groß gemacht wird in dieser Welt, Herr. Amen.